Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 des Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein heutiger Gesprächspartner ist Oliver Gajek. Er gehörte zu den Gründern der Firma Brainloop und ist heute als Serial Entrepreneur und Strategieberater tätig. Hallo Herr Gajek, stellen Sie sich zum Einstieg doch bitte unseren Zuhörern kurz in 2, 3 Sätzen vor.
Ja, guten Tag, mein Name ist Oliver Gajek. Ich bin hier in München schon seit sehr langer Zeit unterwegs im Bereich Enterprise Software, im Bereich Cloud Software, im Bereich Cloud Security. Mehrere Unternehmen gegründet und tue momentan als Mitglied, virtuelles Mitglied der Geschäftsleitung bei 6, 7 schnell wachsenden Technologieunternehmen mithelfen, die verschiedenen Herausforderungen im schnellen Wachstum zu bewältigen.
Das erste Mal liefen uns bereits vor einigen Jahren über den Weg, als Sie noch bei Brainloop tätig waren. Sie hatten das Unternehmen ja 1999 mitgegründet. Heute gehört Brainloop zu den führenden Anbietern von virtuellen Projekträumen und bietet seine Lösungen auch im Cloud Computing Modell an. Können Sie Ihre Brainloop-Zeit etwas Revue passieren lassen? War es nicht schwierig, damals bereits auf die Cloud zu setzen?
Mit der Brainloop, da waren wir, sagen wir es mal vorsichtig, früh dran. Wir haben Anfang 2000 das Unternehmen gegründet mit einigen Kollegen und uns sehr früh konzentriert auf das Thema unternehmensübergreifende Zusammenarbeit. Wir haben diagnostiziert, dass die Firmen innerhalb der Firewall erstaunlich viel IT investiert hatten, aber dass natürlich, sobald die Unternehmensgrenzen überschritten werden, es außer E-Mail und E-Mail-Attachments und Dokumente hin und her werfen nichts gibt. Und haben dann uns spannend damit beschäftigt, dass unternehmensübergreifend besonders interessante Geschäftsprozesse passieren. Insbesondere im Bereich Strategie, im Bereich M&A, im Bereich Arbeiten mit Aufsichtsräten, Unternehmensberatern, Geschäftspartnern, strategische Konsortialprojekte etc. etc. und haben dafür dann für die dokumentenzentrische Arbeit eine Cloud-Plattform entwickelt und angeboten. Und damit waren wir Anfang der 2000er noch sehr früh. Damals hieß das ja noch gar nicht Cloud. Erinnern wir uns dran, damals hieß das noch ASP. Und so der erste große Moment für uns war, als 2005 da ein großes DAX-Unternehmen an uns herangetreten ist mit einem speziellen Aufgabengebiet im Bereich des Finanzvorstands. Und dann ging es dann darum, können die unserer Cloud-Plattform vertrauen? Und dann hat die IT des Unternehmens sehr intensiv studiert, ob unsere Plattform ähnlich vertrauenswürdig ist wie ein eigenes Rechenzentrum, und hat dann festgestellt, dass sowohl im Bereich Softwaretechnik, also Kryptographie, als auch im Bereich Betrieb, das, was wir da im Angebot hatten, mindestens wettbewerbsfähig war und natürlich bei dramatisch niedrigen Kosten. Und hat sich dann getraut, als erster namhafter Cloud-Kunde dann auf die Public Cloud-Plattform zu gehen. Und das war so der Anfang der Erfolgsreise, wo dann andere Kunden sich von dieser Referenz haben dann doch beeindrucken und motivieren lassen. Und dann haben sie dies auch getraut.
Ihr nächstes Projekt hieß Whiteout Networks und beschäftigte sich mit Cloud Security und E-Mail-Verschlüsselung. Können Sie etwas mehr zum Projekt sagen?
Whiteout Networks, das haben wir 2012 begonnen. Das war nicht erfolgreich, muss ich gleich dazu sagen. Wir haben im Umfeld der Snowden-Enthüllungen einen Geschäftsidee verfolgt, dass wir verschlüsselte E-Mail an einen Konsumermarkt anbieten. Wir haben das technisch brillant gelöst, indem wir den weltweit ersten PGP-Klienten und PGP-Server vorstellen konnten, der einerseits völlig interoperabel war mit allen PGP-Implementierungen, andererseits auf allen deinen mobilen Geräten funktionsfähig war und der so leicht zu benutzen war, dass du in 5 Minuten PGP-Nutzer werden konntest. Also technisch eine brillante Leistung, bin ich sehr stolz drauf. Aber wir haben einfach das Geschäftsmodell für bezahlte Sicherheitslösungen im Consumer-Bereich nicht finden können und haben dann relativ früh auch wieder das Projekt eingestellt. Die Software, die liegt heute noch rum. Vielleicht greift irgendwann nochmal jemand auf, weil die wird eigentlich immer noch gebraucht und da hat sich nicht viel getan seitdem.
Sie sind seit Jahren Vorsitzender des Munich Network. Welche Rolle spielen solche Netzwerke für die IT-Branche allgemein und die Cloud Computing-Branche im Speziellen?
Im Munich Network beschäftigen sich die Mitglieder heute mit zwei Themen. Das eine ist das Thema digitale Transformation. Da gibt es natürlich dann eine sehr, sehr starke Schnittmenge zwischen der klassischen Industrie und der Informationstechnologie. Stichwort ist Software is eating the world. Und da gibt es dann halt die spannenden Themen Agilität, Industrie 4.0 und Daten, Cloud etc. etc. Also das sind Herausforderungen, die Mitglieder versuchen, gemeinsam und kooperativ zu lösen. Und das zweite große Thema ist das Thema Innovation und Geschwindigkeit, wo inzwischen auch die patriarchengeführten Mittelständler verstanden haben, dass Innovation in diesem Zeitalter nicht mehr nur und ausschließlich aus den eigenen Reihen kommen kann und dass die Kapitaleffizienz, der Mut, die Talentakquisition und einfach auch die Geschwindigkeit bei der Exekution, die ein Startup sich leisten kann und muss, eine wichtige Komponente sind für ein nachhaltiges Innovationsgeschehen. Und dort versuchen die Mitglieder im Verein die Interaktion, das Kennenlernen und die Zusammenarbeit mit Startups zu lernen und zu organisieren.
Wenn heute ein junger Startup-Gründer zu Ihnen kommt, der sich mit einem Cloud-Computing-Business selbstständig machen möchte, welche drei Tipps würden Sie ihm mit auf den Weg geben?
Cloud-Computing selbstständig machen, klar, das erstmal eine gute Idee. Es gibt ein geflügeltes Schlagwort, das heißt, jedes Mal, wenn zwei Leute gemeinsam an einem Spreadsheet arbeiten, an einem Excel-Spreadsheet, dann ist das eigentlich ein SaaS-Verfahren. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel dran und da ist noch sehr viel Musik drin. Drei Tipps, denke ich. Der erste Tipp ist lieber tief als breit, Mut zur Domänenexpertise und Mut zur Vertikalisierung und zum Branchen-Know-how. Horizontale Software ist für Unternehmer ein Riesenfluch, weil die kann jeder brauchen. Dann weißt du nie, wer es wirklich braucht. Vertikale Software, spitze Software, das ist für eine lange Zeit ein großer Segen, weil dann kannst du dich auf deinen Markt wirklich zubewegen und dem Markt auch klar machen, warum er bei dir kaufen soll und nicht beim Generalisten. Zweite Empfehlung ist das Thema international. Der deutsche Markt ist doch recht konservativ. Also wenn du es schaffst, dass du die Lösung gleich geografisch etwas agnostischer und breiter positionierst, sodass die Early Adopter auch in anderen Geografien abgreifen kannst. Die Cloud ermöglicht dir das ja, das reibungslos auszuliefern. Dann solltest du das tun. Und das dritte ist mehr eine Frage als eine Antwort. Weil es eine Frage, auf die es keine Silver Bullet Antwort gibt. Das ist der Umgang mit Großkonzernen als Kunden, die leider doch sehr stark darauf bestehen, auch heute immer noch, die Cloud-Lösung in der Private Cloud, also on-premise im eigenen Rechenzentrum betrieben zu bekommen. Und da ist das eine schwierige Entscheidung. Wenn du das richtig machst, dann hast du große Projekte mit tollen Referenzkunden, die dich sehr früh nach vorne bringen können. Wenn du es schlecht machst, dann hast du dann hinterher 5 oder 10 Server irgendwo im Rechenzentrum stehen hinter der Firewall, an die du nicht mehr rankommst. Und das kann dann deine Innovationsgeschwindigkeit dramatisch reduzieren beziehungsweise Kosten generieren, die du nicht gesehen hast. Da gibt es keine richtige oder falsche Antwort, aber man sollte sich der Problematik sehr bewusst sein und zu jedem Zeitpunkt auch die Tragweite von opportunistischen und taktischen Entscheidungen hinterfragen.
Sie sind aktuell als Strategieberater tätig. Dennoch die Frage, juckt es Sie nicht noch manchmal in den Fingern, ein eigenes Business, gleich Unternehmen aufzubauen? Und wenn ja, in welchem Bereich wäre dies?
Eigenes Unternehmen, ja, im Prinzip schon immer sehr, weil Unternehmer und Berater sind halt zwei verschiedene DNAs und sehe mich da doch eher als Unternehmer. Mir interessieren aktuell zwei Themen. Das eine Thema ist alles, was damit zu tun hat, wo sind in großen Konzernen Menschen, insbesondere im Bereich der Verwaltung und der Unternehmensspitze, die heute IT-mäßig und softwaremäßig nicht so ausgestattet sind, wie sie es eigentlich verdient hätten und wo, wie schon gesagt, Spreadsheets den Arbeitsalltag reagieren. Und da gibt es unendliche Mengen von Whitespace, den man noch füllen kann. Im Consumer-Bereich existiert nicht momentan alles, was mit Aging zu tun hat. und mit der lavinös sich verschiebende Demografie, zu der ich inzwischen auch gehöre, die in diesem Land und dieser Volkswirtschaft immer älter wird und wo alles, was mit digitalen Assistenten und mit Organisationen von Gesundheit und Betreuung zu tun hat, was der Generation meiner Eltern zum Beispiel ermöglicht, länger im eigenen Haus zu bleiben, da gibt's ungeheure Möglichkeiten. Da bin ich zurzeit am Forschen und am Bohren mit Freunden und Kollegen.
Lassen Sie uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Welche Prognose stellen Sie aus heutiger Sicht für den Cloud Computing-Markt in Deutschland für die nächsten Monate und Jahre aus? Was werden die Treiber sein? Wo sehen Sie Hürden für die weitere Entwicklung?
Cloud Computing in Deutschland, es ist ein gemischtes Bild. Sicherlich ist es so, dass für europäische Unternehmer nachhaltige Chancen entstehen durch die Skepsis der Kunden gegenüber angelsächsischen Dienstleistern. Das hat sich in den letzten 5 bis 8 Jahren schon abgezeichnet und das wird jeden Tag eklatanter. Das ist interessant für den deutschen Markt, für den zentraleuropäischen Markt, sowohl auf Kunden- als auch auf Anbieterseite. Allerdings ist es so, dass die Innovationsgeschwindigkeit und auch die Latte, was man zu liefern hat, eben doch sehr stark von hervorragend finanzierten, insbesondere amerikanischen Anbietern determiniert wird. Und wenn ich heute lese, dass ein Datentreuhänder-Angebot für Microsoft Office durch die Deutsche Telekom im Markt nicht so erfolgreich ist wie erwartet, weil der Kunde fast nicht bereit ist, den Preis Delta von 20-25% zu bezahlen dafür, dann merkt man schon, dass die Wettbewerbsvorteile für den deutschen Unternehmer nicht so hoch anzusiedeln sind, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Im Gegenteil, es entsteht sogar durch die DSGVO ein Aufrüsten der amerikanischen Anbieter, zumindest im Enterprise-Bereich, die jetzt auf einmal DSGVO beherrschen und können, die diesen vermuteten Wettbewerbsnachteil eher reduziert. Also ich glaube schon, dass man als Anbieter da realistisch mit dem gefühlten Heimvorteil umgehen muss.
Vielen Dank für das Gespräch. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News aus dem Cloud Computing Umfeld informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.